Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Der Circus Sarrasani aus Dresden galt Anfang des 20. Jahrhunderts weit und breit als spektakulärster und erfolgreichster seiner Art. In schwere Gewässer geriet das Unternehmen jedoch durch den Ersten Weltkrieg und die anschließende Wirtschaftskrise, weshalb man zum Zwecke der Sanierung sich in den Jahren 1924-25 auf eine ausgedehnte Südamerika-Tournee begab. Wie die Vorstellungen des Zirkus dort angenommen wurden, erfahren wir im Bericht des hamburgischen Korrespondenten aus dem argentinischen Córdoba vom 15. Februar 1925 leider nicht. Dafür liefert uns sein Korrespondent aber einen ausführlichen Reisebericht und vermittelt immerhin einige Eindrücke davon, wie Sarrasani durch den fernen Kontinent reiste und wie Direktor Stosch Sarrasani dort seine Freizeit verbrachte. Es liest Rosa Loy.
Mit Sarrasani in Argentinien, Córdoba und die Sierra, von Hans Schneider. Auf seiner Reise in das Innere Argentiniens, die ihn von Buenos Aires über Rosario nach Santa Fe führte, kam der Circus Sarrasani zuletzt nach Córdoba und schlug in dieser Provinzhauptstadt, die man das argentinische Hirschberg nennen könnte, sein geräumiges Wigwam auf. Zwischen Hügel gebettet liegt das durch Reichtum nicht ausgezeichnete, aber freundliche und in der zumeist ebenerdigen Bauweise typisch südamerikanisch-koloniale Gemeinwesen und in die Hügel hinein schmiegen sich die armseligen, mit Steppengras gedeckten Lehmhütten oder die jämmerlichen Wellblechbaracken des dunkelhäutigen kreolischen Proletariats, das trotz aller dieser Dürftigkeit immerhin noch fürstlich wohnt, gegen die Atorantes, die Vagabunden von Buenos Aires, die auf unbebauten Plätzen in der Boca, dem Hafenviertel, in winzigen Hütten nächtigen. Hütten, die aus Blechabfällen und alten Petroleumkanistern zusammengebastelt sind und die man in einem deutschen Dorfe nicht einmal einem Hunde zumuten würde. Im Nordwesten von Córdoba erhebt sich die bis zu 2300 Meter ansteigende Sierra Córdoba und schließt als bläulicher Schatten das Panorama nach dieser Richtung wuchtig und weit ausholend ab. Gleich der erste Eindruck, den wir Europäer von Córdoba empfingen, war ein anheimelnder. Und das mag wohl daran liegen, dass die Stadt als eine der ältesten argentinischen Siedlungen, in der auch die erste Universität errichtet wurde, sich das gemütliche und beschauliche Gepräge bewahrt hat, das in der Bundeshauptstadt am meeresbreiten La Plata über dem Einfluss der allzu hastigen Entwicklung verloren gegangen ist. Was den Fremden vor allen Dingen in Córdoba auffällt, das ist die große Zahl der Kirchen, unter denen die Kathedrale mit der wetternarbigen Kuppel besonders zum Eintreten reizt. Unter gedämpftem Tageslicht durchschreitet man das mit Marmor und edlem Holz reich ausgestattete Kirchenschiff, dem in mystischen Dunkel gehüllte Seitenkapellen beigegeben sind, und selbst dort, wo die Strahlen der Sonne in den Raum dringen, scheint es, als ob sie es nicht unmittelbar sind, scheint es, als ob eine geheimnisvolle Emanation aus dem Wesenlosen herüberkommt, das Natürliche, Gewohnte verändernd ins Magische, Wunderbare. Eine andere Sehenswürdigkeit, die vielleicht in der Welt ihresgleichen sucht, ist der Zoologische Garten von Córdoba. Und zwar nicht wegen seines Tierbestandes, der einiges, aber nur einiges Interessantes bietet, sondern wegen seiner Anlage. In zahlreiche kleine Talkessel, die durch eine langgestreckte Talsohle miteinander in Verbindung stehen, hat man die verschiedenen Tierhäuschen und Käfige hineingesetzt, und der eine dieser Kessel ist in seiner ganzen Ausdehnung ein drahtvergitterter Horst der Raubvögel. Die Stadtväter von Córdoba haben den Mann, der den eigenartigen zoologischen Garten geschaffen hat, besonders ausgezeichnet, und es ist nicht gleichgültig zu wissen, dass es ein Deutscher war. Oberhalb dieses Zoo nimmt ein herrlicher Rosengarten die erholungsbedürftigen Cordobeser auf und gestattet ihnen einen prächtigen Rundblick über die am Fuße der Hochebene hingelagerte Stadt, wenn sie es nicht vorziehen, im benachbarten herrlichen Sarmiento-Park ihre Señoritas oder Señoras spazieren zu führen. Dort ist eine prächtige Allee von mächtigen Aguaibai-Bäumen, auf der am Abend die Vornehmen in Automobilen und Kutschen Korso fahren, während die Misera Plebs beim Kaffee in kleinen Gartenlokalen sitzt, wo auf einer primitiven Bühne getingeltangelt wird. Wenn der Argentinier ausgeht, trinkt er mit Vorliebe Kaffee. Diesen aber in einer Stärke, dass dem eben aus der alten Welt in Lateinamerika angelangten Wirtshausbesucher, dem der diensteifrige Mosso das Getränk gebracht hat, ein gelindes Donnerwetter entfährt. Jedoch, ich habe mich an das schwere Getränk ebenso schnell gewöhnt wie an die schwarzen Zigaretten, die einem zuerst gar nicht schmecken wollen, und den Mate, das aus der Yerba-Pflanze hergestellte Nationalgetränk. Es wird mit Hilfe silberner, unten siebartig durchlöcherter und verdickter Röhrchen aus einem birnenförmigen Gefäß eingesogen, in das man vorher den Yerba-Guss und darauf heißes Wasser gegeben hat. Der Mate mundet sehr aromatisch und wem er etwa zu bitter ist, der kann sich Zucker dazu tun. Auf jeden Fall gehört indessen zum Mate-Genuss Zeit, viel Zeit. Und man muss nur sehen, mit welcher Andacht die Argentinier die Bombillas zwischen die Zähne nehmen und in tiefen Zügen immer wieder einen neuen Aufguss bereitend das geliebte Getränk schlürfen. Aus dem Mate schöpft der Argentinier Gesundheit und Freude, Beruhigung und Trost. Und ich denke, dass solchen darin auch jener wohlhabende Cordobeser Bürger gefunden haben wird, dem zu seinem Kummer eine strenge Behörde verbot, sich bei Lebzeiten vor seinem Hause ein Standbild zu errichten. Er hatte sich zu diesem Zwecke schon einen 5 Meter hohen Marmorobelisken erbauen lassen und war gerade im Begriff, ihn mit einer Plastik, ich kann nicht sagen, ob mit seinem werten Ich in voller Größe oder nur einer Büste, zu krönen, als er in dieser sozialen Tat, denn wie viele arme Leute hätten im Vorübergehen an der schönen Bronze ihre Freude gehabt, verhindert wurde. Jetzt wird sich der Bedauernswerte damit bescheiden müssen, sein Konterfei im Relief dem Obelisken anzugliedern. Von Córdoba lässt die Eisenbahn Pullmanwagen nach der Sierra verkehren, dem Gebirgszug, dessen Ausläufer etwa 20 Kilometer hinter der Stadt enden. Aber Direktor Sarasani zog es vor, sein Adlerauto zu benutzen, als er einmal die Berge kennenlernen wollte, von denen ihm die Einheimischen lebhaft vorgeschwärmt hatten. Der deutsche Kraftwagen nahm spielend die Steigungen der Straße und erwies sich zumindest ebenbürtig der zahlreichen, ja überwiegend nordamerikanischen Konkurrenz der Marken Studebaker und Buick. Überlegen aber in dieser gebirgigen Gegend den kleinen Fordwagen, deren mehrere mit Pannen auf der Strecke angetroffen wurden und die sich wohl für schlechte Landwege, nicht aber für Bergstraßen eignen. Durch scharfe Kurven mit kaum vorhandener Ausweichmöglichkeit vor entgegenkommenden Fahrzeugen und über weite Schleifen ging die Reise zuerst nach Dique San Roque, dem zweitgrößten Staubecken der Welt, das eine ganze Landschaft ist, ein riesiges Tal von Höhenzügen umgeben und in normalen Jahren einen ungeheuren Wasserspiegel zeigt. In diesem wasserarmen Sommer jedoch fast ausgetrocknet war. Bergauf, bergab und wieder bergauf schnaufte der Kraftwagen weiter, schmale Steinbrücken über geröllhaltige Flussbetten passierend, und dann kamen wir nach Cusquin, einem Luftkurort für Lungenkranke, wohin wir auch eine Einladung vom Polizeipräsidenten Córdobas in der Tasche hatten, der dort ein Landgut besitzt. Jedoch ohne Aufenthalt gedachten wir, Cusquin zu durchfahren, und wären dieser Absicht auch sicherlich gefolgt, hätte nicht eine Erscheinung den Direktor veranlasst, halten zu lassen und auszusteigen. Ein argentinischer Zirkus, der ein paar artistische Nummern und eine Schauertragödie auf bescheidenen Zetteln anpreisend, sich wie ein Zwerg ausnahm gegen seinen großen deutschen Bruder in Córdoba. Zirkus Nationalpavillon war ein Kerlchen mit Wellblechwänden und einer zeltüberdachten Miniaturmanege mit Zuschauerplätzen von der Art der Schaufensteretagieren. Und dennoch, wie viel Freude mag auch diese kleine Schmiere den Cosquinern gemacht haben, die an einem Überfluss unterhaltsamer Gelegenheiten nicht leiden. Beim Verlassen der Ortschaft überquerten wir auf Eisenträgern, U-Eisen, die über einen einfachen Unterbau gelegt waren, einen Gebirgsfluss. Die Maultier- und Ochsenkarren müssen hier neben den Eisenträgern durch die Furt hindurch. Dann zog uns der Motor immer höher hinauf in die Sierra, bis wir in dem etwa 1100 Meter hochgelegenen La Falda unser Ziel erreicht hatten. La Falda ist eine beliebte Sommerfrische und wird namentlich von den Deutsch-Argentiniern aufgesucht, die zu Wohlstand gekommen sind. Mit Rücksicht darauf haben die spärlich über den Ort verstreuten Hotels auch gepfefferte Preise, zu denen das äußere Milieu in keinem Verhältnis steht. Die Landschaft ist wohl reizvoll und großartig, jedoch fehlt ihr die Lieblichkeit und Farbengebung der deutschen Bergwelt. Nicht grüne, saftige Wiesen, nicht majestätisch hochragende Wälder sieht man, sondern alles ist übermalt von einem kraftlosen Grün, hervorgerufen von wildem Buschwerk, zwischen das sich das fahle Braun des Erdreichs drängt. Es mangelt an Niederschlägen, und so gedeiht zwar eine Flora, die im Einzelnen eigenartig genug sein mag, im Gesamteindruck dagegen nicht befriedigt und uns in schmerzlichem Vermissen der schönen Gebirge meiner schlesischen Heimat gedenken ließ. Es war an diesem Tage das erste Mal, dass Direktor Stosch Sarasani der Eisenbahn etwas untreu wurde, von der früher schon so viel Gutes berichtet wurde und die in Córdoba neuerdings alles tat, was sie ihm von den Augen absehen konnte. Der Central Argentino, jene englische Gesellschaft, die ein teures, aber ihre Kunden mit äußerster Zuvorkommenheit bedienendes Verkehrsinstitut ist, setzte ihren Ehrgeiz darein, ihre Arbeit für Sarasani von Stadt zu vervollkommnen. Und so ließ sie denn, da die argentinischen Bahnanlagen für große Transporte wie die Sarasanis nicht berechnet sind und das Ein- und Ausladen der großen Salon-, Wohn- und Transportwagen des Zirkus ungemein schwierig machen, Vertiefungen herstellen, in welche Gleise gelegt wurden und in welche die Eisenbahnloren mit den Zirkuswagen hineinfuhren, so dass sie gleich auf der Straßenhöhe abrollen konnten. Doch nicht genug damit. Als Direktor Stosch Sarasani ein Übriges tun wollte und der Bahn für die beim Auf- und Abladen verwendeten Hilfsarbeiter, die sich durch Fleiß und Schnelligkeit hervorgetan hatten, eine Sondergabe von 200 Pesos zur Verfügung stellte, schickte man das Geld mit höflichem Danke zurück, da Sarasani seinen Verpflichtungen bereits hinreichend nachgekommen sei. Eine vornehme Geste, die ebenso überraschend wirkte wie ein Vorfall, dessen Haupthandlung sich auf dem Schienenstrang abspielte. War da ein dem Zirkus gehöriger Hund während der Fahrt aus einem Wagen herausgefallen oder gesprungen und hatte, dem Sonderzug nacheilend, vergeblich versucht, ihn wieder zu erreichen? Ein Streckenwärter, dem der Vorgang nicht verborgen geblieben war, nahm das Tier an sich und brachte den nächsten fahrplanmäßigen Zug zum Halten, der den Hund mitnehmen musste, damit er raschestens dem Zirkus übergeben werde, was ordnungsgemäß geschah.
1914. Ich bin heute eine Frau in 86. Lebensjahr. Da wurde gegeben Europa in Flammen. Das war eine Revue, die war einmal schön. Einmal schön.
Wir bleiben dran am Zirkus der Weimarer Republik. Auch morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.